Inforadio Podcast.
Auf dem Tesla-Gelände fallen die Bäume zur Erleichterung der Politik. Niemand in Berlin hat sich bisher mit dem Coronavirus infiziert. Eine gute Nachricht. Der Mietendeckel kommt. Zumindest symbolisch ist das ein Teilerfolg gegen den Mietenanstieg. Aber alles wird überschattet von dem Anschlag in Hanau. Auch diese Sendung. Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt. Herzlich willkommen. Am Donnerstagmorgen ging die Nachricht aus Hanau herum und als um 10 Uhr dann die Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus begann, war klar, dass man nicht wie üblich zum Geschäftlichen übergehen kann.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich von den Stühlen zu erheben. Wir sind erschüttert über das Geschehen, von dem wir erst vor wenigen Stunden erfahren haben. Verbrechen dieser Art verursachen nur Leid, weil sie nur ein Ziel kennen, zu zerstören,
sagte der Parlamentspräsident Ralf Wieland. Und obwohl das schreckliche Thema natürlich nicht auf der Tagesordnung stand, spielte es nicht nur bei den Gesprächen auf den Fluren und in der Lobby eine Rolle. Innensenator Geisel meldete sich zu Wort, um zu berichten, dass das Berliner LKA zwar eine Verbindung nach Berlin ausgeschlossen habe, aber dass der Anschlag in Hessen auf andere Weise sehr wohl Berlin betreffe.
Es sind dort Menschen getötet worden, die zu uns gehören. Es war ein Angriff auf uns alle. Und weil ich weiß, dass es in Berlin dazu Sorgen gibt, werde ich kurzfristig Vertreterinnen und Vertreter der migrantischen Community zu Gesprächen in die Senatsverwaltung für Inneres einladen, um über die Sicherheitslage in Berlin zu reden, weil wir migrantische Einrichtungen selbstverständlich schützen.
Für die Landesvorsitzende der Berliner Linken, Katina Schubert, liegt das gesellschaftliche Problem in der Polarisierung in Wir und Die. Das Denken in den Kategorien von Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten sei überholt, sagt sie. Aber wer meine, jemanden angreifen zu dürfen, der nicht weiß, blauäugig oder blond wäre, gehöre selbst nicht dazu.
Meine Trauer und mein Mitgefühl gilt den Opfern und ihren ganzen Familien und Angehörigen. Aber es zeigt einfach deutlich, dass der Rechtsterrorismus im Moment eine lebensbedrohliche Veranstaltung für alle Menschen ist, die anders sind, die Jüdinnen oder Juden sind, die Einwanderungsgeschichte haben, die anders aussehen. Und da heißt es jetzt tatsächlich, zusammenzustehen und diesem Rechtsterrorismus und ihren Vorbereitern und geistigen Wegbereitern entgegenzustehen.
Klare Kante gegen die AfD, forderte Schubert auch. Zum Missfallen von AfD-Innenpolitiker Carsten Woldert natürlich. Seine Partei müsse sich nicht die Tat eines offenbar psychisch gestörten Mannes zurechnen lassen.
Wenn ein Anschlag passiert, ist das immer ein unfassbares, schreckliches Ereignis. Welche Tätergruppierungen dahinter stehen, Einzeltäter, Gruppen, Terrorismus, egal jeglicher Couleur. Da muss die Politik insgesamt geschlossen stehen und versuchen, welche Wege, welche Möglichkeiten gibt es, um diesem Phänomen Herr zu werden. Ich sehe auch eine gewisse Polarisierung in der Politik. Das ist seit Jahren so. Und das ist etwas, was mich beunruhigt. Und da empfehle ich wirklich allen, auch in der Rhetorik, auch einen Schritt zurückzugehen. Das empfehle ich übrigens auch meinen Kollegen.
Dass die AfD selber diese Polarisierung weiter anheize oder zum Beispiel durch das politische Manöver in Thüringen die Krise auf die Spitze treibe, das sieht Woldeit aber nicht. Die Wahl des FDP-Ministerpräsidenten sei ein ganz normales und legitimes Mittel gewesen, sagt er. Die AfD auszugrenzen, das sei ein Teil des Problems, nicht der Lösung. CDU-Fraktionschef Dregger sieht das ganz anders. Deutschland sei ein wunderbares Land, sagt er, aber es gebe eine Radikalisierung auch in der Sprache, nicht nur im Netz, sondern auch in der Politik. Und wer die großen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte schlechtrede, gefährde sie.
Die AfD ist kein Partner für uns. Never. Und wir müssen auf der anderen Seite denjenigen, die sich zur AfD verirrt haben, insbesondere den Wählern, deutlich machen, dass wir als rechtsstaatliche Parteien in der Lage sind, dieses Land auf einem erfolgreichen Kurs zu halten. Und da gibt es eine Menge Kritik, die ich auch an der rot-rot-grünen Koalition in Berlin äußern kann. Und wenn die Durchsetzung unserer eigenen Regeln die Ausnahme und nicht die Regel ist, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Menschen sich abwenden und sagen, dann brauchen wir was anderes.
Benedikt Lux von den Grünen setzt auch auf die Leistungsfähigkeit der Polizei. Sie müsse jetzt frühzeitig erkennen, dass migrantische Communities immer leichter Opfer von Attacken werden können.
Hier müssen die Staatsanwaltschaften und die Polizei unglaublich sensibel sein. Ich glaube, darin liegt auch ein Schlüssel, dort schnell zu ermitteln, nicht zu verharmlosen, rassistische Motive zu erkennen, das nicht als Einzeltat oder so zu verharmlosen, sondern zu sehen, dass dort eine Ideologie hinter steht, die uns allen schaden kann und das deswegen auch entsprechend schnell und hart bestraft werden muss.
Ein schweres Thema. In die Aktuelle Stunde hat es aber ein anderes Thema geschafft, die Sorge vor dem Coronavirus. Ist Berlin gut gerüstet? Die Gesundheitssenatorin sagte natürlich ja. Aber besser geht immer, Kirsten Buchmann.
Massen von Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln, Menschen, die trotzdem sterben. Die Bilder aus China wecken Ängste. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi war in der Abgeordnetenhausdebatte über das Coronavirus aber bemüht, betont sachlich aufzutreten.
Es gibt keinen Grund zur Panik. Wir müssen trotzdem wachsam sein und das Thema sehr ernst nehmen. Was ich Ihnen aktuell mitteilen kann, ist, dass wir in Berlin insgesamt 96 Abklärungsfälle hatte, alle negativ.
Das bedeutet keine Coronavirus-Infizierten in Berlin. Die Opposition nutzte die Debatte über das Virus allerdings, um die gesamte Gesundheitspolitik des Senats anzugreifen. So sagte der FDP-Abgeordnete Florian Kluckert.
Wie lange ist die SPD in dieser Stadt an der Regierung? 23 Jahre lang haben sie die Krankenhäuser ausbluten lassen und rühmen sich jetzt, dass sie mal ein bisschen die Krankenhausinvestitionen angehoben haben, die immer noch weit unter dem Niveau sind, was wir bräuchten.
Darüber fände er es viel wichtiger zu diskutieren als über das Coronavirus mit bisher null Erkrankten in Berlin. Damit die Menschen hier auch weiterhin davon verschont bleiben, empfiehlt der Grünen-Politiker Benedikt Lux, die üblichen Hygieneregeln einzuhalten, wie regelmäßiges gründliches Händewaschen. Fehl am Platze sei es dagegen, wenn teilweise chinesisch aussehende Schüler ausgegrenzt würden. Auch andere Politiker mahnten, für die Krankheit kann niemand etwas. Sie sagten das in der Hoffnung, dass das möglichst viele im Gedächtnis behalten, auch wenn Berlin tatsächlich einmal Coronavirus-Erkrankte zu verzeichnen haben sollte.
Was geschah wirklich in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, bevor die Politik den langjährigen Leiter absetzte? Welche Rolle spielten die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung oder gaben politische Gründe den Ausschlag? Ein Untersuchungsausschuss soll all das jetzt klären. Nina Amin.
Die rot-rot-grüne Koalition enthielt sich, als über die Einsetzung des Untersuchungsausschusses abgestimmt wurde. Christian Hochgräbe, Obmann der SPD-Fraktion im Untersuchungsausschuss, sagte in Richtung Opposition, er hoffe, dass diesem scharfen Schwert der Demokratie mit dem gebotenen Respekt begegnet werde.
Es soll über einzelne Personalentscheidungen beraten werden, die längst unstreitig sind oder sogar bereits gerichtlich aufgearbeitet wurden. Geht es also wirklich um Aufklärung und um die Suche nach Fakten und Wahrheiten? Oder soll hier das hohe Gut eines Untersuchungsausschusses benutzt werden, um einzelne Regierungsmitglieder politisch zu schädigen?
Konkret geht es um Kultursenator Klaus Lederer von den Linken. In seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrates der Gedenkstätte hatte er Knabe von seinen Aufgaben entbunden. Nun wird er im Untersuchungsausschuss befragt werden. Genauso wie auf Drängen der Linken Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU.
Der Bau des Tesla-Werks in Grünheide ist dieser Tage das Megathema für die Brandenburger Politik. Und groß war die Erleichterung, dass am Donnerstag das Oberverwaltungsgericht nicht dazwischengrätschte und dass die Sägen der Baumfäller schon am nächsten Morgen wieder knatterten. Dominik Lenz.
Zwei Tage saß das politische Potsdam wie das Kaninchen vor der Schlange. Zwei lange Tage warten auf die Entscheidung des OVG. Die Erleichterung ist Brandenburgs Regierung anzumerken. Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD.
Und das heißt natürlich, dass wir im Zeitplan sind, den Tesla sich selber vorgenommen hat.
Forstminister Axel Vogel, Grüne.
Das zeigt, dass der Rechtsstaat in Deutschland, in Brandenburg speziell, hervorragend funktioniert.
Vize-Regierungschef und Innenminister Michael Stübgen, CDU.
Und deshalb freue ich mich jetzt, dass die Arbeiten weitergehen können, denn wir wollen die Tesla-Investition in Brandenburg. Sie wird für Brandenburg eine wirkliche Zukunftsinvestition sein.
Die Sorge war groß, dass mit den Eilanträgen der straffe Zeitplan von Tesla ins Wanken geraten und der US-Konzern am Ende noch abspringen könnte. Doch am Tag danach betont Axel Vogel, natürlich wusste er, dass die Entscheidung für eine vorzeitige Rodung durch sein Landesamt für Umwelt die richtige war.
Ja, am Ende natürlich erleichtert, aber ich muss sagen, ich hatte wenig Zweifel daran, dass der Beschluss des Gerichts in diese Richtung ausfallen wird.
Selbst aus der Opposition gibt es Zustimmung zum OVG-Entscheid. Fraktionschef der Linken, Sebastian Walter.
Diese Klarheit war wichtig und es hat auch gezeigt, dass wir keine Veränderung beim Verbandsklagerecht brauchen. Also die Vorschläge, die hier die CDU gemacht hat, waren völlig unnötig. Wir haben hier zwei Tage auf das Urteil gewartet und das war auch völlig ausreichend und okay.
Große Erleichterung über die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts kommt auch von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg. Investoren bräuchten vor allem Sicherheit für ihre Projekte, so Hauptgeschäftsführer Christian Amsink.
Und dass nicht ein Maß an Unsicherheit entsteht, was bei Investoren den Eindruck aufkommen lässt, es kann immer noch mal jemand um die Ecke kommen, der ein solches Projekt ins Wanken bringt.
Keinerlei Verständnis von politischer Seite gibt es für das erneute Besetzen von Bäumen in Grünheide. Das sei kein legitimer Protest, meint Ministerpräsident Woidke. Die selbsternannten Baumpiraten würden sich und andere unnötig in Gefahr bringen.
Regelmäßige Regierungswechsel, das ist ja eigentlich genau der Sinn von demokratischen Wahlen. Im Allgemeinen hat niemand was dagegen, aber wenn eine Partei wie die Linke in Brandenburg ihre liebgewonnenen Ministerien räumen muss, dann kann das richtig wehtun. Wie sich die Brandenburger Linke in der Opposition zurechtfindet, welchen Kurs die Basis dabei will, das ist an diesem Wochenende Thema des Landesparteitags in Templin. Thorsten Südow.
4,5 Monate nach den Landtagswahlen in Brandenburg stecken den Linken der Verlust von zehntausenden Wählerstimmen und der Abgang aus der rot-roten Koalition noch immer in den Knochen. Von einer krachenden Wahlniederlage und persönlichem Fehlverhalten des Spitzenpersonals ist im Leitantrag zur heutigen Generaldebatte des Landesparteitages in Templin die Rede. Linke Erfolge in 10 Jahren bei der Kinderbetreuung oder im Bildungsbereich hätten die Brandenburger nicht wahrgenommen. Näher ran an die Bürger und ihre Nöte, dieses Ziel gibt Anja Meyer aus, die heute wieder für den Parteiko-Vorsitz antritt.
Wo hat die Partei weiße Flecken? Wo sind wir nicht mehr präsent? Und da gezielt hinzugehen, mit Leuten zu sprechen, Leute zu motivieren, sich einzubringen, weil ich glaube, wir leben in einer stark polarisierten Zeit. Also es geht gerade um eine massive Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die Abschottung betreiben wollen und zwischen denjenigen, die sagen wollen, wir wollen aber solidarisch sein.
Das bedeutet unter anderem, mehr junge Leute für die Partei zu werben und ihnen Verantwortung in der politischen Auseinandersetzung zu übertragen. Sebastian Walter ist mit 29 Jahren so ein junger Linker, der sich als Landtagsfraktionsvorsitzender in die Oppositionsrolle gegen Rot-Schwarz-Grün, vor allem aber auch gegen die AfD hineinkniet.
Wie schaffen wir gute Arbeitsplätze in diesem Land mit guten Löhnen und nicht einfach nur Überschriften, dass wir freuen uns zwar, dass Tesla kommt, ja, aber die Frage ist, zahlt Tesla gute Löhne oder nicht? Das ist die Grundfrage, die sich die Menschen stellen. Haben wir was im Land davon? Die Frage von gesundheitlicher Versorgung, dann die Mietenfrage für viele Menschen auch in Brandenburg ein immer größeres Problem wird, weil sie sich die Mieten zum Teil nicht mehr leisten können oder zumindest Angst davor haben, sie sich nicht mehr leisten zu können.
Wie geschlossen die mittlerweile nur noch zweitstärkste Oppositionspartei in Brandenburg, die Linke, ist, werden die Landesvorstandswahlen heute Abend im uckermärkischen Templin zeigen.
Morgen wird es ernst, dann tritt in Berlin nämlich der Mietendeckel offiziell in Kraft. Was für Mieter und Vermieter jetzt wichtig ist, das fassen Nina Amin und Thorsten Gabriel zusammen.
Pauschal kann man sagen, für die meisten Mieterinnen und Mieter gibt es ab Sonntag erstmal nicht viel zu tun. Ihre Mieten werden einfach eingefroren. Die Vorgabe, dass hohe Mieten abgesenkt werden müssen, tritt erst 9 Monate später in Kraft.
Einzig Mieter, deren Mieten nach dem 18. Juni 2019 noch einmal erhöht wurden, sollten genau hinschauen. Für sie gilt ab Sonntag wieder die alte Miete zum Stichtag 18. Juni. Sollte der Vermieter trotzdem weiter mehr fordern, sollten Mieter dies schnellstmöglich dem bezirklichen Wohnungsamt melden. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen empfiehlt außerdem, eine bezirkliche Mieterberatung aufzusuchen.
In jedem Falle sollten Mieter, die dann wieder weniger zahlen, die eingesparte Miete sicherheitshalber zurücklegen. Für den Fall, dass Gerichte den Mietendeckel kippen und Vermieter doch Anrecht haben auf die Mieterhöhung.
Vermieterinnen und Vermieter sind zunächst verpflichtet, ihren Mietern binnen 2 Monaten mitzuteilen, wie sich die Mietobergrenze für ihre Wohnung berechnet. Wird ein neuer Mietvertrag abgeschlossen, muss ein Vermieter den neuen Mietern unaufgefordert beides nennen, Obergrenze und alte Miete.
Mieterhöhungen darf es erstmal keine mehr geben. Die jetzt eingefrorenen Mieten können erst wieder ab dem 1. Januar 2022 erhöht werden, um einen Inflationsausgleich. Eine Ausnahme gibt es bei bestimmten Modernisierungen. Hier dürfen die Kosten im begrenzten Rahmen von maximal 1 Euro pro Quadratmeter auf die Mieten umgelegt werden.
Bei neuen Mietverträgen gilt im Grundsatz ab jetzt, die neue Miete für eine Wohnung darf nicht höher sein als die alte. Ausnahmen bilden lediglich sehr niedrige und hohe Altmieten. Lag die alte Netto-Kaltmiete unter 5 Euro pro Quadratmeter, darf die Miete um maximal 1 Euro auf bis zu 5 Euro erhöht werden. Allerdings nur, wenn sie modern ausgestattet ist.
Ob eine Wohnung in diese Kategorie fällt, ist im Gesetz anhand von Merkmalen festgelegt. Lag die alte Miete über dem laut Gesetz zulässigen Oberwert, darf maximal der Oberwert als neue Miete verlangt werden. Diese Oberwerte sind abhängig vom Alter des Wohnhauses. Sie sind im Gesetz in einer Tabelle aufgeführt.
So umstritten das rot-rot-grüne Projekt auch sein mag, Bis auf Weiteres gilt nun, was das Gesetz vorgibt. An Klageschriften für die Verfassungsgerichte wird zwar gearbeitet, doch bis die eingereicht sind, werden noch Monate vergehen. Aus den Unionsfraktionen im Bundestag und im Abgeordnetenhaus hieß es, man wolle vor der Sommerpause die Klagen eingereicht haben.
Wir werden darüber berichten, wenn es soweit ist. Das waren die wichtigsten Themen der vergangenen Woche. Ich bin Christoph Reinhardt. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.